SWR aktuell Kontext.
Afghanistan am Abgrund. Die Taliban ein Jahr an der Macht. Die Bevölkerung in Afghanistan hungert. Frauen machen sich unsichtbar oder werden verfolgt, wenn sie es nicht tun. Das Land, in dem der Westen für Sicherheit und Stabilität sorgen wollte, steht einmal mehr vor dem Nichts. SWR aktuell Kontext gibt einen erschütternden Einblick. Am Mikrofon ist Josef Karcher. Als die Taliban vor einem Jahr erneut die Macht in Afghanistan übernahmen, war die Hoffnung nicht besonders groß, ihre zweite Herrschaftszeit möge menschenfreundlicher, frauenfreundlicher und auch liberaler sein als die erste. Und doch klammerten sich die Menschen an die Versprechen der neuen Regierung, die Rechte von Minderheiten und Frauen zu achten, Sicherheitskräften, Soldaten und Beamten der Vorregierung Amnestie zu erteilen, Bildung zu gewähren, Frieden zu schaffen. Ein Jahr später haben sich all diese Hoffnungen als Illusionen erwiesen, alle Versprechen als haltlos. Kabul-Korrespondentin Silke Dietrich mit einem aktuellen Lagebild.
Fasana versucht, sich mit anderen Frauen und Kindern in ein Taxi zu quetschen, während Männer mit Schubkarren Lebensmittel in den Kofferraum hieven. Fasanas Nerven liegen blank, genau wie bei allen anderen hier, im Stadtviertel Sharinau, mitten in Kabul. Mit hunderten anderen Menschen hat sie heute seit 5 Uhr morgens in der Schlange angestanden. Und erst 5 Stunden später hat sie endlich die Lebensmittel erhalten, die ihr zustehen. Mein Mann hat seinen Job verloren, sagt sie. Deswegen bin ich jetzt hier. Jetzt haben wir keinen mehr daheim, der Geld verdienen kann. Plötzlich versagt Fasanas Stimme. Die Tränen versucht sie mit dem Zipfel ihres schwarzen Kopftuchs wegzuwischen. Aber sie laufen ständig nach. Ihr Ehemann hatte einen Job beim Geheimdienst in der ehemaligen Regierung. Deswegen ist er geflohen, kurz nachdem die Taliban an die Macht kamen, mit dem 18-jährigen Sohn. Illegal über die Grenze in den Iran. Für sie und die jüngeren Kinder wäre eine solche Flucht zu gefährlich. Sie lebt also nun alleine mit ihren 2 kleinen Töchtern und 2 Söhnen. Obwohl Leben könne man das nicht mehr nennen, sagt Fasana. Sie versuche einfach nur, von Tag zu Tag über die Runden zu kommen. Manchmal, da greifen uns noch Verwandte unter die Arme oder die Nachbarn geben was, wenn sie mal einen Job haben. Ich musste auch zurück in das Haus meiner Mutter ziehen. Fast 15.000 Menschen erhalten alleine in diesem Stadtviertel einmal im Monat kostenlos Lebensmittel. 50 Kilo Mehl, ein paar Kilo Bohnen, Öl und Salz. Organisiert vom World Food Programm, das hier mit einer lokalen Hilfsorganisation zusammenarbeitet. Mehr als die Hälfte der Afghaninnen und Afghanen weiß derzeit nicht, ob oder woher die nächste Mahlzeit kommt. Auch in Kabul sind immer mehr Menschen auf die kostenlosen Lebensmittel angewiesen. Dabei ist Sharinau ein sehr schicker Kiez mit Boutiquen, klimatisierten Einkaufszentren und teuren Supermärkten mit Lebensmitteln aus dem Ausland. Es gibt sie noch, diese Läden, nur jetzt sind sie meist gähnend leer. Auch Fasana ging hier gerne shoppen. Dann kamen die Taliban letztes Jahr Mitte August an die Macht und Fasanas Leben hat sich, wie bei fast allen Menschen in Afghanistan, von heute auf morgen auf den Kopf gestellt. Vorher, da hatten meine Kinder Anziehsachen, mein Mann einen Job, das Gehalt war gut, wir hatten immer ausreichend zu essen. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Kein Geld, keinen Job. Und manchmal haben wir nicht einmal mehr etwas zu essen zu Hause. Dann gehen meine Kinder hungrig ins Bett. Die Wirtschaft in Afghanistan liegt komplett am Boden. Die Taliban sind ziemlich unerfahren darin, einen Staat zu lenken. 20 Jahre haben sie eher das Kämpfen in den Bergen gelernt, als an Schreibtischen von Beamten zu sitzen. Die Wirtschaftsleistung in unserem Land liegt unter Null, sagt der ehemalige Taxifahrer Abdul. Das sehen Sie an mir und an der Situation meiner Kunden. Die meisten haben ihren Job verloren. Wenn also kein Geld im Umlauf ist, geht es der Wirtschaft einfach richtig schlecht. Abduls Kunden waren vor allem Beamte der ehemaligen Regierung. Viele dieser Posten sind nun von den Taliban besetzt. Und die meisten Menschen verdienen seit der Machtübernahme der Taliban weniger Geld oder gar nichts mehr. Trotzdem wird fast alles teurer in Afghanistan. Die Spritpreise haben sich verdoppelt. Die Ersatzteile für Autos seien nun unerschwinglich, sagt Abdul. Und sein kaputtes Auto muss jetzt erst einmal stehen bleiben. Deswegen ist Abdul jetzt mit tausenden anderen hier, damit ihre Familien für einige Zeit etwas zu essen bekommen. Ein Mitarbeiter der lokalen Hilfsorganisation ruft die Namen der Menschen einzeln auf, die ihre Ration abholen dürfen. Nicht einmal mehr Hoffnung habe er, sagt Abdul. Und Fasana, die versucht, alleine mit ihren vier Kindern zu überleben, sagt, sie könne sich derzeit überhaupt keine Zukunft mehr in Afghanistan vorstellen.
SWR aktuell Kontext. Deutschland und Afghanistan, das ist ein eigenes Kapitel. Vor einem Jahr haben die Taliban die Stadt Kunduz eingenommen, nachdem die Bundeswehr und andere internationale Truppen zuvor abgezogen waren. Eine Woche später fiel die Hauptstadt Kabul an die Taliban. Der Bundestag hat inzwischen einen Untersuchungsausschuss und eine Enquete-Kommission zum Abzug eingesetzt. Welche Lehren wurden bisher gezogen? Wie hat sich die Debatte zu Auslandseinsätzen verändert? Wie steht es um die Rettung der früheren Ortskräfte? Dazu Alfred Schmidt aus unserem Berliner Hauptstadtstudio.
Was sind die Lehren aus Afghanistan? Wer Abgeordnete im Bundestag dazu befragt, hört vor allem drei Dinge. Erstens, künftig bitte mehr Abstimmung mit den Verbündeten. Zweitens, mehr Abstimmung der Ministerien in Berlin untereinander. Und drittens, nie wieder ein so chaotischer Abzug. Einschließlich mangelhafter Sorge um die Ortskräfte, also um Menschen, die im Land für Bundeswehrkräfte gearbeitet haben. Die Ausschussvorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP, erinnert daran, wie stark die Bundeswehr von Entscheidungen abhängig war, die in den USA getroffen wurden. Und zwar schon vom Vorgänger des jetzigen Präsidenten Joe Biden, also Donald Trump.
Wir haben ja in Afghanistan erlebt, dass Präsident Trump mit den Taliban verhandelt hat, ohne Bedingungen den Abzug verkündet hat, gewissermaßen Daten vorgegeben. Und die Bundesrepublik bzw. das Auswärtige Amt seinerzeit unter Heiko Maas keine Intervention, also nicht interveniert hat und gesagt hat, Moment mal, in der Geschwindigkeit können wir das gar nicht leisten. Also Partnerschaft heißt auch abzustimmen, ob man aus einem Mandat rausgeht, welche Folgen es hat, damit so etwas nicht wieder passiert.
Ein Untersuchungsausschuss soll nun klären, was genau in den Wochen vor dem Abzug passierte, was ist etwa mit Berichten, wonach Informationen vernachlässigt wurden oder liegen blieben, wo hakte es zwischen den Ministerien Außen und Verteidigung und der Bundeswehr. Zusätzlich soll eine Enquete-Kommission die Jahre der Militärpräsenz insgesamt auswerten. Henning Otte, CDU, Vizevorsitzender im Verteidigungsausschuss, war selbst früher für die Bundeswehr in Afghanistan. Ein Jahr nach dem Abzug findet er:
Es ist deutlich geworden, dass die Situation vor Ort nicht zufriedenstellend ist, ja katastrophal ist. Das zeigt aber auch, solange die alliierten Kräfte, solange auch die Bundeswehr vor Ort im Einsatz war, konnte ein Mindeststandard gehalten werden. Jetzt geht es darum, im Untersuchungsausschuss und in der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages festzustellen, was ist schiefgelaufen, was ist gut gelaufen und was muss demnächst bei solchen Einsätzen besser gemacht werden.
Einer der Sachverständigen, die schon im September angehört werden sollen, ist Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er hat den Eindruck, westliche Gesellschaften hätten sich Illusionen über Afghanistan gemacht.
Und in einer ganz langfristigen Perspektive hat man sich, glaube ich, einer Illusion hingegeben, dass der Westen die Fähigkeit hat, Afghanistan zu transformieren, die afghanische Gesellschaft nach westlichen Standards zu transformieren. Und da hat man immer auf die Mädchenschulen verwiesen, auf die bessere Gesundheitsversorgung und vieles andere mehr. Aber auch das ist eine Illusion gewesen, weil wir ja gesehen haben, dass die afghanische Gesellschaft sich dann doch sehr einfach, so muss man sagen, unter dem Regime der Taliban wieder eingefügt hat und gesellschaftlicher Widerstand in weiten Teilen ausgeblieben ist.
Was die Ortskräfte betrifft, nennt das Auswärtige Amt aktuelle Zahlen. 21.500 von ihnen plus Familienangehörige bekamen Visa für Deutschland. 75% aller Ausreisewilligen und ihrer Angehörigen sind inzwischen hier, darunter auch solche, die auf der Menschenrechtsliste stehen, also als besonders gefährdet gelten. Etwa 6.000 warten noch auf ihre Ausreise. Auf Wunsch werden sie dabei unterstützt vom Auswärtigen Amt.
Afghanistan war in den vergangenen 20 Jahren ein Brennpunkt deutscher Außen- und Sicherheitspolitik. Jetzt scheint alles anders. Neue, brisante Konflikte und Kriege beherrschen das Weltgeschehen. Doch das Land am Hindukusch gilt es nicht aus dem Blick zu verlieren. Die ARD tut dies in dieser Woche mit zwei Dokumentarfilmen. Und es gibt wohl kaum einen, der je so eindrücklich das Leben einer afghanischen Familie eingefangen hat. Er erzählt die persönliche Geschichte von Mir, eng verwoben mit der Geschichte seines Landes in einer Zeit, die geprägt ist von Armut, Zerstörung, Hoffnung und Fortschritt. Mir ist erwachsen geworden in den 20 Jahren des erfolglosen Krieges gegen die Taliban. Die erneute Machtübernahme im August 2021 erlebte er in Kabul als junger Kameramann. Er hat noch nie in einem Land gelebt, in dem Frieden herrscht. Norbert Kunze berichtet.
Afghanistan ist ein Land harter Männer. Es ist unser Land. Man muss stark sein, um zu überleben.
Bereits in den Jahren zwischen 1979 und 1989 herrschte ein Stellvertreterkrieg zwischen der Sowjetunion und den USA in Afghanistan. Er endete in Bürgerkrieg, den Kämpfen konkurrierender Warlords, schließlich in der Herrschaft der Taliban.
Eines der brutalsten Unterdrückerregime aller Zeiten, die Taliban.
Wir möchten dem afghanischen Volk sagen, dass wir unsere Zusagen einhalten werden.
Die Taliban haben die Stadt in die Luft gesprengt. Mit sowas haben die das gemacht.
Erst 2001, durch den Angriff der Amerikaner nach 9/11, endete die Regierungsmacht der Taliban. Zu jenem Zeitpunkt ist Mir Hussein, ein Junge aus den Bergen im Hinterland von Kabul, 7 Jahre alt.
Das ist unser Zuhause. Komm, ich zeig dir mein Zimmer.
Ich heiße Mir und dies ist meine Geschichte und die Geschichte meines Landes. Ein Land, das ich trotz allem liebe.
Der Film von Phil Grabsky und Shoaib Sharifi begleitet als Langzeitdokumentation Mir Husseins Weg vom kleinen Jungen zum Familienvater. 20 Jahre durch Höhen und Tiefen in einem Land, das nie zur Ruhe kommt.
Wenn sie die Taliban nicht loswerden, wird Afghanistan niemals Frieden finden. Es liegen bestimmt noch Jahre voller Unruhen und Blutvergießen vor uns.
Zu Beginn spielt der Junge mit Steinen in den Bergen. Der Vater möchte ihn zur Schule schicken, doch nach dessen Tod übernimmt Mir die harte Landarbeit. Er heiratet jung, wird früh Vater und zieht mit seiner kleinen Familie nach Kabul. Dort sucht er Arbeit und hat Glück.
Bei einer Produktionsfirma habe ich gelernt, mit der Kamera umzugehen und zu filmen. Bald drehte ich an einem Tag Politiker, wie sie ihre Versprechen machten, und am nächsten Tag die Nachwirkungen von Selbstmordattentaten.
Doch die Sorgen vor Gewalt, Tod und erneutem Krieg bestimmen den Alltag der Menschen in der Hauptstadt, auch den von Mir. Die kurzen Momente des Glücks werden jäh von Detonationen unterbrochen. Die Selbstmordattentate nehmen zu, die Taliban rücken wieder vor.
Afghanische Behörden sagen, es war ein Selbstmordattentat. Die Zahl der Opfer steigt.
Es war ein Mittwoch um 7:30 morgens.
80 Menschen wurden getötet, 300 verletzt. Die Zahlen steigen voraussichtlich noch.
Wer das Land Afghanistan und seine Geschichte verstehen will, muss diesen mehrfach prämierten Dokumentarfilm einfach sehen. Das Leben von Mir Hussein steht dabei stellvertretend für so viele Menschen, die seit Jahrzehnten dem Krieg ausgesetzt sind und die sich nach Frieden sehnen. Ihre Kindheit ist geprägt von Angst, sie leben zwischen zerstörten Häusern und auf Schotterwegen. Sie hören täglich die Nachrichten über Bomben und Attentate.
Wir sind Verbündete im Krieg gegen den Terror. Wir freuen uns auf eine bessere Zukunft für das afghanische Volk und auf viele Jahre afghanisch-amerikanischer Freundschaft. Danke, Herr Präsident.
Wann war die Region jemals friedlich? Mir Hussein stellt diese Frage mit leerem Blick in die Kamera. Im Abspann lesen wir, dass er und seine Familie sich weiterhin in Kabul befinden. Sie würden das Land gern verlassen.
Trotzdem bin ich optimistisch und hoffe auf eine bessere Zukunft für Afghanistan. Wir müssen glücklich sein, egal was passiert.
Die zweite ARD-Doku handelt vom Mut. Der Film blickt auf die afghanische Zivilgesellschaft und zeigt Menschen, die trotz allem entschlossen sind, zu bleiben. Er erzählt aber auch von denen, die gezwungen sind, zu gehen. Wie hat sich das Land verändert und welche Anstrengungen unternehmen Bundesregierung und nichtstaatliche Hilfsorganisationen für diejenigen, die besonders schutzbedürftig sind, nochmal neu, und nicht bleiben können? Thorsten Schweinhardt.
Demonstrierende Frauen in Kabul, 9 Monate nach der Machtübernahme der Taliban. Die radikalen Islamisten haben gerade allen Mädchen den Schulbesuch ab der 6. Klasse verboten.
Jetzt könnt ihr sehen, dass wir uns auch noch in der jetzigen Situation aus unseren Häusern trauen. Wir haben keine Angst vor ihnen.
Der Protest ist lebensgefährlich. Nazima, die Demonstration organisiert hat, muss direkt danach untertauchen.
Sie haben die Waffe auf mich gerichtet und gesagt, dass sie mich beseitigen werden.
Ein Jahr lang sind die Taliban nun schon zurück an der Macht. Nach außen geben sie sich viel liberaler als früher.
Afghanistan ist ein sicherer Ort, das ist unsere Nachricht an die Welt. Hier herrscht Sicherheit, es gibt keine Probleme bis ans Ende unseres Lebens.
Der Film Afghanistan ein Jahr später zeigt, wie es den Menschen in Kabul heute wirklich geht.
95% der Bevölkerung lebt mittlerweile unterhalb der Armutsgrenze und nahezu jeder Zweite hungert.
Statt Sicherheit herrscht in Kabul ein Klima der Angst.
Sie kommen nachts mit ihren Listen und suchen nach Leuten, die in der Armee oder Polizisten waren.
Unter dem neuen, alten Terrorregime leiden am allermeisten die afghanischen Frauen.
Dieses Taliban-Regime ist die schlimmste Frauenrechtsverletzung, die wir weltweit haben.
Frauen wie Hadia. Früher war sie Profi-Volleyballspielerin. Heute kann sie nur noch heimlich trainieren. Gemeinsamer Sport mit Männern strengstens verboten.
Vor den Taliban war ich wie ein freier Vogel. Jetzt ist der Vogel im Käfig gefangen und darf nicht raus.
Die Taliban erlassen immer neue Gesetze, die die Rechte der Frauen beschneiden. Journalistin und Afghanistan-Kennerin Nathalie Amiri zieht ein bedrückendes Fazit.
Wenn man sich die Politik ansieht, dann ist sie ja genauso rückständig, patriarchalisch und islamistisch wie vor 20 Jahren.
Vielen Afghaninnen und Afghanen bleibt nur, ihr Land zu verlassen. Doch eine Flucht ist schwierig und gefahrvoll. Die Nichtregierungsorganisation Kabul Luftbrücke unterstützt Menschen, die aus Afghanistan fliehen müssen. Elaha ist eine der freiwilligen Helferinnen.
Es ist nicht nur, dass Frauen alles weggenommen wird. Auch Männern wurde es weggenommen.
Auf eigene Faust organisieren die Fluchthelfer Visa und sichere Unterkünfte. Sie sind Tag und Nacht in Bereitschaft.
Und auch die Menschen, die rufen mich um 2 Uhr, 3 Uhr morgens an und weinen am Telefon, weil der Mann verprügelt wurde, weil die Frau verprügelt wurde.
Seit September 2021 evakuiert Kabul Luftbrücke Menschen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Darunter sind neben Angehörigen religiöser Minderheiten auch regierungskritische Künstler.
Er ist einer, der Kunst liebt, Kunst zur Politik gemacht hat. Dieser Mensch darf nicht leben.
Heute sitzen noch immer mindestens 10.000 Menschen in Afghanistan fest. Sie warten auf eine Antwort der Bundesregierung, auf Hilfe aus Berlin, die bisher nicht gekommen sei, kritisiert Kabul Luftbrücke.
Ich kenne genügend Ortskräfte, die sich verstecken, die immer noch keine Aufnahmezusage haben. Und das ist nicht fair.
Auch Nazima, die Anführerin des Frauenprotests, musste flüchten, weil die Taliban ihre Familie bedrohten.
Ich hatte nie vor zu flüchten. Ich habe darum gekämpft, in Kabul zu bleiben.
Andere entscheiden sich trotz allem fürs Bleiben. Hadia, die ehemalige Volleyballspielerin, spielt jetzt in einer geheimen Untergrundmannschaft. An einem versteckten Ort spielen Frauen und Männer gemeinsam. Wie eine Reise in die Zeit vor der Rückkehr der Taliban. Hochgefährlich, aber auch verbunden mit viel Hoffnung.
Beide ARD-Doku-Filme, ein Jahr später, Mission Kabul Luftbrücke und Aufgewachsen in Afghanistan, sind in der ARD-Mediathek abrufbar. Das war SWR Aktuell Kontext, am Mikrofon Josef Karcher.